Hallo und herzlich willkommen zum Bobcast, dem Videopodcast für Menschen, die Mittelstand mutig gestalten. Ob du uns gerade auf YouTube siehst oder auf Spotify, Apple und Co. hörst, schön, dass du dabei bist. In diesem Format dreht sich alles um Mittelstand, um Best Practices, kluge Köpfe und die Frage, wie stärken und gestalten wir mittelständische Unternehmen nachhaltig und von innen heraus. Herzlich willkommen zur aktuellen Sonderfolge. Wir haben einen Bobcast mit Gast. An meiner Seite, wie immer, mein wunderbarer Dr. Harald Kiefer, mein Co-Host. Und heute mit bei uns als Gast David Tan, Professor für agiles Management an der EHS Basel, renommierter Experte für agile Strategieumsetzung mit OKR und mein persönlicher Ausbilder zum OKR Professional. David, wie schön, dass du da bist. Wir treten heute ein bisschen an, um mit einem Mythos aufzuräumen, aber ich möchte dich als allererstes fragen, fühlst du dich gut vorgestellt?
Auf jeden Fall, Vanessa, das passt schon sehr, sehr gut. Ich möchte auch Folgendes ergänzen. Mir geht es immer darum, OKR aus dieser Buzzword-Ecke oder aus dieser Tool-Ecke herauszuholen. Ich möchte, dass OKR als Rahmenwerk für die agile Strategieumsetzung verstanden wird und dass viele Unternehmen eigentlich sagen, Mensch, bei OKR geht es ja nur in Anführungszeichen um gesunden Menschenverstand. Warum haben wir das eigentlich nicht schon früher gemacht?
Ja, deshalb freue ich mich umso mehr, dass du heute da bist, denn genauso habe ich dich erlebt. Lieber Harald, einen kurzen Augenblick auch für dein Hallo.
Ja, klasse. Ja, hallo. Ich freue mich riesig über diesen Bobcast mit David. Bin sehr gespannt auf ein wirklich aktuelles Thema. Ich selbst habe lange in allen möglichen Organisationen gearbeitet. Mittlerweile berate ich Organisationen und das, was mich am meisten dabei interessiert, ist die Kultur des Unternehmens, das Teamarbeiten, Teamwork und Führungsstrategien. Das sind so die Stichwörter. Und ich habe den Eindruck, ich komme heute voll auf meine Kosten. Bin gespannt.
David, du hast mir eine super Vorlage gegeben. Buzzwords und, ne, wir nennen es Bingo, ja. Das wollen wir irgendwie, das möchte ich gerne aufräumen. Deswegen gleich vorweg. OKR, Objective Key Results. Wie würdest du das jemandem erklären, der da so gar nichts mit zu tun hat? Was du findest?
Also bei OKR geht es um die Frage, wie können wir Strategien agil umsetzen? Und wir wissen ja, Strategien sind in der Regel mittelfristig ausgelegt. Das Unternehmen überlegt, welche strategischen Ziele wollen wir innerhalb von 3 bis 5 Jahren erreichen. Und oft ist es eben so, dass die Strategien zwar formuliert worden sind, aber die Mitarbeiter kennen die Strategien nicht und die Strategien dann auch nicht konsequent umgesetzt. Und genau darum geht es in OKR. OKR ist ein ideales Rahmenwerk, wenn es darum geht, die Strategien agil umzusetzen. Setzt aber voraus, dass vorher eben sehr gute strategische Ziele definiert worden sind.
Ja, da kommen wir mit Sicherheit gleich nochmal hin, denn das hast du ja auch in, das verbindet uns total und das hast du auch in der Ausbildung ja immer wieder, wie ich so schön sage, gestresst im positiven Sinne. Ich würde aber ein Wort würde ich mir trotzdem gerne noch rausschnappen, und zwar agil. Auch das hat ja viele bedeuten. Muss das agil sein oder hat das agil darin zu suchen?
Mhm. Wir leben hier in einer sehr, sehr komplexen Umwelt und wenn wir jetzt so die traditionelle Vorgehensweise nehmen würden, dann würden wir beispielsweise jetzt die strategischen Ziele identifizieren, definieren und dann für die nächsten 3 Jahre viele Maßnahmen ableiten. Aber jetzt wissen wir ja alle, Planung oder auch Strategien basieren ja auf Annahmen und die Annahmen können sich ja sehr, sehr kurzfristig ändern. Das merken wir ja alle. Und darum brauche ich einen Ansatz, um eben sehr schnell auf unvorhergesehene Aspekte eingehen zu können. Und darum ist hier dieser Ansatz tatsächlich etwas ganz Besonderes und das ist auch die Stärke des OKR-Rahmenwerks. Mhm.
Das macht mich flexibel in der Umsetzung. Ne?
Exakt. Ja. Mir ist begegnet, dass Unternehmen die Idee des OKR, vielleicht auch noch, kennen sie noch gar nicht so besonders gut, aber dass sie sagen, das ist nichts für uns. Das ist umfangreich, das ist sehr abstrakt und vielleicht nimmt es uns auch viel zu viel Zeit, diese Kulturänderung, in der wir in unserem Unternehmen weiterkommen könnten.
Harald, grundsätzlich, das ist, glaube ich, das Problem bei der Strategiearbeit, was aber nicht an OKR liegt. Man muss wissen, die strategischen Ziele und auch die abgeleiteten strategischen Initiativen oder Projekte kommen ja immer zusätzlich zum Tagesgeschäft hinzu. Und das heißt, die Mitarbeiter und auch die Führungskräfte müssen erstmal schauen, dass sie ihr Tagesgeschäft oder ihr operatives Geschäft bestmöglich umsetzen. Und jetzt kommt on top eben noch alles, was wir als strategisch bezeichnen, hinzu. Ja. Deshalb die kritische Frage ist tatsächlich die, inwieweit räumt man oder bekommen die Mitarbeitenden Zeit, um diese strategischen Ziele umzusetzen. Das ist aber kein Thema, was jetzt mit OKR verknüpft ist, sondern man müsste ja diese strategische Arbeit so oder so umsetzen. Nur OKR hilft uns, nach dem Motto, für jedes Quartal den Fokus zu setzen, nach dem Motto, welche Ziele, welche Initiativen sind für das nächste Quartal strategisch relevant und lasst uns dann dafür die Maßnahmen ableiten. Wenn das Quartal beendet ist, schauen wir uns an, was haben wir damit erreicht, wie wirkungsvoll waren wir und können dann im Grunde genommen unsere Wirkungsweise optimieren oder auch nochmal auf neue, unvorhergesehene Aspekte reagieren. Das ist die Stärke vom OKR-Ansatz.
Wir arbeiten mit dem Bob-Team ja ganz zentral für den Mittelstand. Und ich möchte noch so ein bisschen schärfen vielleicht, ja, da wo Harald so hingedacht hat und was du jetzt auch geantwortet hast, David, eine Befürchtung könnte ja sein, das ist irgendwie sehr theoretisch. Ne? Das klingt mir einfach sehr theoretisch. Du hast es gerade schon gesagt, David, ist es eigentlich gar nicht. Ja, aber ist es was, wo macht es Dinge handfester?
Ich finde gerade mittelständische Unternehmen sind eigentlich prädestiniert, um mit OKR zu planen und auch zu steuern. Mittelständische Unternehmen müssen sich ja tatsächlich immer wieder überlegen, wie können wir besser und anders sein als unsere Mitbewerber. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir gelingt, bei mittelständischen Unternehmen viel schneller OKR einzuführen als in einem Großkonzern. Ja, weil eben der Großkonzern, den kann man ja eher mit einem Tanker vergleichen, während wir den Mittelstand mit wendigen Schnellbooten vergleichen können. Und man sieht auch im Mittelstand sehr, sehr viel schneller die ersten positiven Effekte von OKRs. Wenn man 2-3 Zyklen, also 2-3 Quartale hinter sich hat und dann mal zurückblickt, was haben wir denn strategisch erreicht, dann ist das Feedback oft, wow, so effizient waren wir eigentlich noch nie unterwegs wie mit OKR.
Ja, und auch das hast du schon vorhin so ein bisschen angeteasert, sage ich jetzt mal, David. Und Harald hat es im Prinzip auch schon gesagt. Was wäre denn der besonders gute Grund, dass ich mich als Mittelständler dass ich mich jetzt einmal damit befasse, mit OKR zu arbeiten?
Der besonders wichtige Grund ist eigentlich aktuell, weil im Moment leben wir in einer Welt, also bei mir ist es so, ich stehe morgens auf und wundere mich einfach wieder über neue politische Entscheidungen, die getroffen worden sind in Bezug auf Zölle oder andere Dinge. Und darauf muss man ja sehr schnell reagieren. Um sehr schnell darauf reagieren zu können, brauche ich eben diese agilen Ansätze. Und gerade bei der strategischen Umsetzung, die ja sehr komplex ist, helfen mir diese Rahmenwerke, um einfach mehr den Fokus zu definieren. Und durch mehr Fokus bekomme ich auch mehr Klarheit. Durch mehr Klarheit kann ich die ohnehin knappen Ressourcen noch besser steuern, als wenn die Mitarbeitenden eigentlich nicht wissen, welche Richtung soll es gehen.
Ja, total. Also ich bin ja Fan, Harald auch, das hat man schon ein bisschen gemerkt. Und Harald, wann bist denn du Fan geworden und was hat dich zum Fan gemacht?
Ich arbeite gerade für ein großes Non-Profit-Unternehmen und die sind ganz, ganz klassisch aufgestellt. Top-Down-Führung mit klar definierten Führungsebenen, die heißen dann auch so FE1, FE2 und so weiter. Und im Gespräch mit einem der Vorstandsmitglieder hat er zu mir gesagt, ich werde viel, viel lieber nach Zielen führen als nach konkreten Anweisungen, was die Leute zu tun haben. Und das ist für mich eine Tür, durch die man wunderbar gehen kann, wo man sagen kann, wenn du diese Grundhaltung hast, ist das nur noch ein Schritt zu dieser Idee. Ich bin kein Experte in OKR. Es kann auch sein, dass ich sehr viel Banales dazu sage, aber es hat mir sofort eingeleuchtet, dass wenn man das wirklich ernst meint, dann ist das OKR sehr nah. Und deswegen würde ich auch gern, Vanessa, wenn du erlaubst, gleich die Frage hinterher schieben. David, wann ist denn ein Unternehmen reif für OKR? Also was für Voraussetzungen müssen da sein? Was brauchst du, um mit denen darüber nachzudenken?
Das ist eine super Frage, Harald, und oft wird das unterschätzt. OKR ist ja ein Rahmenwerk für die agile Strategieumsetzung. Und das setzt voraus, dass vorher eine sehr spezifische Strategie mit sehr spezifischen strategischen Zielen erarbeitet worden sind. Und da haben wir genau eigentlich das Grundproblem, unabhängig von OKR, viele strategische Ziele sind zu generisch. Ja, ich finde immer solche Buzzwords wie wir wollen den Umsatz erhöhen, wir wollen zufriedene Kunden, wir wollen beste Arbeitgeber sein. Und das sind ja eigentlich Ziele, die alle Unternehmen verfolgen. Und wenn jetzt wir als Unternehmen die gleichen Ziele verfolgen wie die anderen, dann können wir ja nicht anders besser sein. Das heißt, ich brauche unbedingt vorher eine Strategie, die sehr spezifische Ziele enthält, wo die Mitarbeiter tatsächlich wissen, okay, wenn das das strategische Ziel ist, dann kann ich mir das wirklich vorstellen und weiß genau, was zu tun ist. Wenn ich jetzt aber nur sage, ich möchte bester Arbeitgeber sein, dann ist es ein Riesenfass und die Teams wissen nicht, ja, in welche Richtung sollen wir gehen. Und das ist extrem wichtig. Ja, ich sage immer, eine Strategie muss letztendlich so gut sitzen wie ein maßgeschneidertes Kostüm oder ein maßgeschneiderter Anzug. Und wenn wir jetzt eben hier einen Anzug oder Kostüm haben, der jedem sitzt, dann sieht der wahrscheinlich nicht gut aus. Und das ist meiner Meinung nach eines der Punkte, die oft unterschätzt werden. Ja, man hat dann sehr generische Unternehmensziele und versucht dann mit OKR diese generischen Unternehmensziele in Quartalsziele herunterzubrechen. Da kommt dann in der Regel nicht viel Schlaues dabei raus und dann schiebt man es auf OKR. Ja. Es lag aber nicht an OKR, sondern es lag an der Vorarbeit.
Ich würde gerne ein bisschen was aufnehmen von dem, aber bevor ich das aufnehme als Thema, mag ich dich noch fragen, David, du hast auch immer wieder gesagt, ja, also wir sind ja Mittelstandspodcast, würde ich jetzt mal so behaupten, ja. Aber es ist OKR, das ist ja nicht nur was für Mittelstand, oder?
Du, eigentlich kann ich sagen, jede Organisation, die strategische Ziele verfolgt, ist gut beraten, um mal OKR dafür einzusetzen. Das können sogar auch Non-Profit-Organisationen sein. Es sind größere Konzerne, sind mittelständische Unternehmen, es können kleine Start-ups sein. Es geht einfach darum, sich zu überlegen, was möchte ich innerhalb von 3 Jahren erreichen? Und dann definiere ich kleine Etappen für jedes Quartal. Und diese kleinen Etappen, die helfen mir, um Kurs zu halten, damit ich mich nicht verliere. Und darum ist auch diese iterative Vorgehensweise so geeignet, weil es kann ja sein, dass man auch feststellt, man ist auf dem Holzweg. Ja, und das sehe ich eben nach einem Quartal schneller, als wenn man erst am Jahresende draufschaut und feststellt und dann festsetzt, wir haben leider auf die falschen Annahmen gesetzt.
Und wichtig ist ja, um das nochmal so zusammenzufassen, wichtig ist ja das, was ihr auch schon gesagt habt. Ne? Draußen verändert sich so viel. Ja. Wir wachen morgens auf, ja nicht nur du, David, ne? Wir ja auch, ja, und fragen uns, okay, was mag da draußen wieder passiert sein?
Exakt.
Und ja, und als Unternehmer, Unternehmerin und Menschen, die Mittelstand gestalten wollen, natürlich wollen wir da so passgenau wie möglich reagieren können. Dazu müssen wir in kleineren Abständen denken. Ja, und dennoch mit einem großen Ziel, das wir anpeilen. So würde ich es zusammenfassen wollen. Ja. David, du und ich, wir haben, eigentlich hast du quasi meinen Fokus gechallenged, denn was mich bewegt hat, war, ich habe mich gefragt, OKR, in der strategischen Personalentwicklung, kann uns das eigentlich unterstützen? Ich bin mal davon ausgegangen, das ja. Und wie kann das hier helfen? Magst du mal so ein paar Gedanken teilen, die wir hatten oder du hattest, ja?
Okay, dann hole ich mal weiter aus. Die strategische Personalentwicklung sollte ja beispielsweise die strategischen Unternehmensziele kennen. Und wenn ich jetzt beispielsweise HR-Leiter bin, kann ich ja auf Basis der Unternehmensstrategie oder muss ich auf Basis der Unternehmensstrategie eine eigene HR-Strategie oder eine Personalentwicklungsstrategie definieren. Auch da definiere ich dann wieder spezifische strategische Personalentwicklungsziele nach dem Motto, welche Zielzustände möchte ich oder muss ich innerhalb von 3 Jahren erreichen, in Bezug auf Themen wie Employer Branding, Recruiting oder auch Nachhaltigkeitsaspekte. Und die lassen sich ja wieder ideal in realisierbare Quartalsziele runterbrechen. Und auch da habe ich einige Strategie-Workshops durchgeführt. Und da ging es tatsächlich nur in Anführungszeichen um die HR-Strategie. Es ging nicht darum, jetzt die große Konzern- oder Unternehmensstrategie zu entwickeln, sondern der Auftraggeber war der Leiter People and Culture und da war dann der Ansatz, lasst uns doch gemeinsam eine Strategie für den HR-Bereich entwickeln und dann auch agil umsetzen. Und das hat unheimlich viel Klarheit gebracht.
Und Harald, tatsächlich, wenn ich so hinhöre, das ist manchmal diese Idee im Mittelstand, oh, das ist zu groß für uns, ne? Weil im Mittelstand haben wir oftmals nur Personalreferent, eine Personalreferentin, ja. Und wenn die nicht mit uns in Kontakt sind, mit dem Bob-Team, dann haben sie selten eine strategische Begleitung, um das aufzubauen und zu begleiten, genau. Und für uns ist das immer so ein bisschen der zweite Schritt, nachdem wir quasi seitlich unterstützt haben, uns zu sagen, okay, wo soll es denn hingehen, die strategischen Ziele mal mit übertragen haben, genau das, was du sagst, David, in so eine HR-Strategie, also eine Personalentwicklungsstrategie, und dann zu sagen, was können wir denn jetzt damit machen, dass wir es auch messbar machen und Qualität auch mal überprüfen, für uns auch als externe Dienstleister. Ne? Genau.
Ich finde diese Vorgehensweise sogar richtig gut, dass man beispielsweise erstmal im HR-Bereich seine ersten Erfahrungen mit OKR sammelt. Und wenn dann im nächsten Schritt die HR-Business-Partner das Management unterstützen, nach dem Motto, wie kann man jetzt auch noch in anderen weiteren Bereichen OKR einführen, so wird auch HR nochmal als strategischer Partner ganz klar sich super gut positionieren im Unternehmen.
Mhm.
Und gerade von der Voraussetzung bringen viele Mitarbeitende aus dem HR-Bereich sehr viele Kompetenzen mit, die einen guten OKR-Professional ausmachen. Und Harald, du hattest mich vorher gefragt, was wären so die Voraussetzungen? Ich hatte von den spezifischen strategischen Zielen gesprochen, aber wichtig ist auch, dass man, ich nenne sie mal interne Coaches ausbilden, die dann entsprechend die OKR-Teams begleiten und auch coachen können, weil bei der Arbeit mit OKR kommen die Fragen im Doing und dann brauchen wir Ansprechpartner, die wirklich dann OKR-Experten sind. Wir nennen diese OKR-Experten OKR-Professionals. Du kannst sie aber auch OKR-Coaches oder Master nennen. Der Begriff spielt keine Rolle, aber wir brauchen auf jeden Fall Ansprechpartner, die genau wissen, wie definiere ich wirkungsvolle Objectives, wie definiere ich messbare Key Results, weil das ist nicht so trivial, wie es erscheint.
Ja, also wenn ich dem David zuhöre und mich auch mit dem auseinandersetze, was ich die ganze Zeit in Unternehmen erlebe, habe ich zwei Bedenken. Und das eine Bedenken ist, dass bei OKR die Karten auf den Tisch gelegt werden und in vielen Unternehmen dazu keine Bereitschaft da ist. Mhm. Vor allen Dingen nicht von oben, wenn ich es jetzt mal so ganz klassisch sage. Also wenn ihr jetzt über den HR-Bereich gesprochen habt, ist es die, sagen wir mal, so ein Privileg der Monarchen in den Unternehmen, wichtige Positionen zu verteilen und zu vergeben. Das machen sie nach eigenem Gutdünken und damit bauen sie sich auch Freundeskreise, Unterstützerkreise, Seilschaften, wie auch immer man es nennen will. Das müsste ja dann aufhören, ne? Das wäre so meine erste Frage Richtung Personalentwicklung. Dann müssten ja wirklich Vorstände, Geschäftsführer ihr Recht abgeben, ich bestimme allein, wer diese Position bekommt, weil auf einmal ja objektive Kriterien, vorher festgelegten Eigenschaften oder irgendwelche Potenzialanalysen gemacht werden mit Bewerbern und dann bin ich als Chef nicht mehr frei zu entscheiden.
Hm. Wenn ich da, magst du, David, oder weil ich habe einen Gedanken dazu.
Vanessa, du zuerst?
Ja, also tatsächlich komme ich ein bisschen mit einer anderen Haltung an die Sache ran. Denn ja, ich kann nachvollziehen, was du gerade so quasi so nochmal kritisch nachfragst, Harald. Meine Erfahrung ist aber, dass, ja, das kann von außen so aussehen und es kann für uns auch so aussehen, dass selten, also dass Menschen Dinge bei sich behalten wollen oder wenig Transparenz zulassen wollen. Meine Erfahrung ist aber, wir reden ja über Menschen, ja, und wann haben wir Menschen Schwierigkeit, eine gefühlte Transparenz zuzulassen, wenn wir den Muskel, dass wir ganz viel zusammenhalten müssen, ganz doll trainiert haben. Und also ich glaube schon, dass es eine Übersetzung geben darf, für was kann OKR für euch an den verschiedenen Stellen tun. Und da würde ich dann gleich den David fragen, was sind denn das für Übersetzungen? Ja, also was kann das für mich als geschäftsführender Mensch tun? Was kann das für mich als Leitung eines Teams Personal tun? Was kann das für mich als Führungskraft tun? Ich glaube schon, dass es eine Übersetzung braucht. Ich glaube aber, dass in dem Moment, wo es gut übersetzt wurde, dass die meisten Menschen, ich kann ja nicht für alle sprechen, ja, aber sagen würden, hey, das ist schlüssig für mich. David, braucht es eine Übersetzung?
Nee, also Transparenz ist ein wichtiges Thema und damit auch die Angst. Vielleicht fangen wir mal so an. Harvard hat mal eine Untersuchung festgestellt, im Rahmen einer Untersuchung festgestellt, dass nur ungefähr 5% der Mitarbeitenden die strategischen Ziele ihres Unternehmens kennen. Und das heißt, 95% der Mitarbeitenden, der anderen Mitarbeitenden kennen die Ziele nicht. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wie sollen denn die Mitarbeitenden die strategischen Ziele erreichen, wenn sie diese gar nicht kennen? Ja, da macht jeder dann nur sein Tagesgeschäft oder jeder macht eben Dienst nach Vorschrift. Und das ist sicher nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Von der Geschäftsführung sollte schon Klarheit sein nach dem Motto, wir wollen die strategischen Ziele mit den Mitarbeitenden teilen. Ja, ich bin aber unbedingt ein Anhänger von dieser Vorgehensweise, weil nur dann können die Mitarbeitenden an der Strategieumsetzung mitwirken. Das ist das eine. Natürlich höre ich auch immer Ängste nach dem Motto, jetzt geht es darum, dass wir jetzt vom Management nochmal irgendwie einen Kontrollmechanismus oktroyiert bekommen, damit man uns noch besser kontrollieren kann. Ja, und auch bei Unternehmen, wo Betriebsräte involviert sind, sind die dann da gleich hellhörig. Wir wollen messbare Ziele jedes Quartal definieren. Aber hier ist nochmal ganz wichtig, bei OKR geht es nicht um die Messung der Performance von einzelnen Mitarbeitenden, sondern es geht wirklich nur darum, in Anführungszeichen, inwieweit erzielen wir Fortschritt bei der Umsetzung der strategischen Ziele. Und vielleicht eins vorweg, ich bin immer dafür, dass man OKR nicht für die Incentivierung verwendet, weil das ist dann oft eine zweite Frage, die auftaucht, nach dem Motto, sollen wir jetzt die Incentivierung an die Erreichung der Objectives and Key Results definieren? Nein, ja, weil das ist nicht Ziel und Zweck. Da gibt es andere Komponenten, die besser geeignet sind, sondern es geht tatsächlich darum, wie können wir als Team gemeinsam unsere Strategie erfolgreich umsetzen. Und das wird jedes Quartal neu definiert und auch neu getrackt. Ja, und das ist nochmal sehr, sehr wichtig. Aber natürlich muss die Geschäftsleitung von dieser Art und Weise überzeugt sein. Wenn die Geschäftsleitung sagt, die Mitarbeitenden müssen meine Strategie nicht kennen, dann wird OKR tatsächlich nicht viel bringen. Aber auch da haben wir schon sehr, sehr tolle Pilotprojekte, wo Führungskräfte gesagt haben, ich bin für einen Bereich zuständig, ich kenne nicht wirklich die strategischen Ziele des Unternehmens, aber ich weiß, wie ich meinen Bereich strategisch weiterentwickle. Und aufgrund dieses Know-hows kann ich mit meinen Mitarbeitern eine gemeinsame Strategie entwickeln, mit dem Ziel, unseren gemeinsamen Bereich strategisch voranzubringen. Ja, und das ist das Tolle. Ich muss nicht mal warten, bis sie jetzt den Auftrag vom Vorstand bekommen. Das wäre irgendwo dieser Schritt, wo wir ihn mit Pilotteams dann entsprechend OKR einfach mal ausprobieren.
Wir haben OKR jetzt eingeführt bei einem mittelständischen Unternehmen, relativ klein für unsere Verhältnisse, also 100 Mitarbeitende. Mhm. Und da ging es darum, also eins der Ziele, und ich nenne jetzt nicht das Ziel im O-Ton, ja, aber eins der Ziele ist, die Führungskräfte und Teams zu befähigen, zum einen Schnittstellen miteinander zu bilden. Das sind sehr bisher unabhängige Teams voneinander gewesen, also quasi in Kollaboration zu kommen und auch die Führungskräfte zu befähigen, sich untereinander da in diese Art von Führung zu kommen. Es gibt ja viele Unternehmen, die sagen, ne, Mensch, wir haben Führungskräfte, die sollen in ihre Führung kommen, wir haben unabhängige Teams voneinander, die sollen miteinander mehr arbeiten. Und jetzt haben wir OKR, das würden wir gerne auch in die Teams reinbringen. Kann das funktionieren?
Ja, natürlich. Und du kannst genau dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, darum hatte ich gedacht, es geht um Umsetzung. Das ist jetzt du hast jetzt ja einen Ziel beschrieben, der innerhalb von, sagen wir mal, 2 bis 3 Jahren erreicht werden soll. Jetzt könnte man tatsächlich mit einem ausgewählten Team von Experten sagen, was könnten denn mögliche Quartalsziele als Objectives sein für das 4. Quartal 2025? Und dann würde man im nächsten Schritt überlegen, woran merken wir denn, dass wir diese Quartalsziele umgesetzt haben? Dann hätten wir die Key Results und als letzten Schritt könnte man sagen, was sind jetzt die konkreten Maßnahmen, die wir im 4. Quartal umsetzen? Und dann hätten wir schon nach einem Quartal einen sogenannten Meilenstein erreicht und wären dem ursprünglichen strategischen Ziel einen Schritt näher. Mhm. Was wir brauchen ist, weil genau das ist die Herausforderung, es ist nicht einfach gut, Objectives und messbare Key Results zu definieren. Und wir Menschen, wir sind ja eher, behaupte ich jetzt mal, aktionsorientiert. Das heißt, wir driften sehr schnell ab und definieren anstatt Ziele oder Key Results gleich Maßnahmen. Ja, wir machen dies, wir machen jenes. Und OKR soll eben keine Ansammlung von To-Dos sein, sondern wir wollen hier Klarheit. Was wollen wir erreichen? Das sind die Objectives. Woran merken wir, dass wir diese Zustände erreicht haben? Das sind die Key Results. Und dann kommen die Maßnahmen. Und deshalb brauchen wir am Anfang einen Coach oder einen Kümmerer, ja, der entsprechend die Vorgesetzten, aber auch die Teammitglieder anleitet, um erstmal zu verstehen, wie formuliere ich Objectives, wie formuliere ich Key Results und wie synchronisieren wir uns wöchentlich beispielsweise.
Mhm.
Und deshalb, ich möchte da vielleicht etwas sagen. Ich habe viele Unternehmen kennengelernt, die sogar gesagt haben, bei uns hat die OKR-Einführung nicht geklappt. Und dann frage ich oft, wie war denn bei Ihnen die OKR-Einführung? Und der Klassiker ist, jemand von der Geschäftsführung hat das Thema für sich aufbereitet. Dann gab es eine PowerPoint-Präsentation im Townhall-Meeting und dann heißt es, ab jetzt machen wir OKR. Dann darf man sich nicht wundern, dass dann die Chaosphase vorprogrammiert ist. Und genau deshalb sollte man sich vorher wirklich Gedanken machen, wie führe ich OKR optimal ein? Ja, was sind meine kritischen Erfolgskriterien? Ich brauche spezifische Ziele. Ich brauche aber auch 2-3 Kümmerer, 2-3 Coaches, die wirklich OKR gut drauf haben, die unterstützen können. Und dann kann man mit OKR schon beginnen.
Was passiert denn, wenn Führungsteams sich wirklich die Arbeit mit OKR nehmen? Was hat das für Auswirkungen? Und wenn die das wirklich leben, was beobachtest du?
Für Führungskräfte, also wir haben hier einen doppelten Change-Prozess. Einmal bei den Führungskräften, aber auch bei den Mitarbeitenden. Für die Führungskräfte heißt es auch teilweise loszulassen. Ja, nach dem Motto, ich gebe jetzt nicht noch dem Team die Maßnahmen vor, sondern ich als Führungskraft, ich überlege, was sind die relevanten Leitplanken, was sind die strategischen Ziele, stelle die meinem Team vor und vertraue dem Team, dass das Team die richtigen Objectives und Key Results definiert. Aber da bin ich ja dabei. Es entsteht also eine Diskussion. Und genau das ist der Unterschied zwischen dem klassischen Top-Down-Ansatz. Ich gebe jetzt nicht Top-Down einfach strategische Ziele vor, nach dem Motto, das sind die Ziele, bitte umsetzen, sondern ich habe ein strategisches Ziel. Ich überlege mir, wie könnten die OKRs und Key Results aussehen für nächstes Quartal, aber diskutiere dann mit meinen Mitarbeitenden, die ja entsprechend Experten sind, sind das die richtigen Objectives und Key Results für das nächste Quartal? Was ich als Führungskraft dann nicht mehr mache, ist, ich bin nicht mehr dabei bei der Ableitung der Maßnahmen. Ja, da vertraue ich meinem Team. Die Teams sind die Experten, die wissen genau, was zu tun ist. Und für viele Führungskräfte war das am Anfang schwierig, nach dem Motto, ja, wie darf ich jetzt zu meinem Team nicht mehr sagen, was sie machen müssen? Dann sage ich, genau, Sie haben es verstanden. Ja? Vertrauen Sie dem Team. Aber der große Effekt ist, die Führungskräfte haben mehr Zeit, um sich für mehr strategische Dinge zu beschäftigen. Und vorher waren Führungskräfte auch selbst voll mit im Tagesgeschäft involviert. Für die Mitarbeitenden ist es auch ein Change-Prozess nach dem Motto, wie, jetzt muss ich noch die Arbeit vom Chef machen und muss auch noch die Maßnahmen abhalten. Aber diese Change-Prozesse sind in der Regel sehr kurz, weil die Mitarbeitenden haben sehr großes Interesse, wollen sich ja einbringen als Experten. Und die Führungskräfte stellen auch fest, Mensch, das bringt mir ja auch was, weil ich habe dadurch mehr Zeit für noch wichtigere strategische Themen. Also wir haben im Grunde genommen einen Vorteil auf beiden Seiten. Ja, die Mitarbeitenden, die sagen, wow, ja, ich kann zum ersten Mal im Unternehmen jetzt auch an der Strategie mitwirken. Die Führungskräfte haben mehr Zeit für wichtige strategische Fragestellungen.
Nicht in Bezug auf OKR, aber in Bezug auf andere Modelle, die sich schon top-down abwenden und die sagen, wir müssen viel stärker Verantwortung dorthin bringen, wo die eigentliche Arbeit gemacht wird, oder wo man einschätzen kann, was tun ist, habe ich erlebt, dass es MitarbeiterInnen gab, die gesagt haben, habe ich überhaupt kein Interesse dran. Sag mir, was ich tun soll. Und jetzt fällt mir sofort das uralte XY-Menschen-Modell ein. Die X-Menschen, denen musst du sagen, was sie tun und die Y wollen. Aber so einfach ist es, glaube ich, nicht, weil derselbe Mitarbeiter, der mir im Arbeitsalltag sagt, ich habe kein Interesse, du bist mein Chef. Ich hatte sogar einen Redaktionsleiter, der mir gesagt hat, du kriegst mehr Arbeit, du machst jetzt die Drecksarbeit und du sagst mir gefälligst, was ich tun soll. Derselbe Mensch geht ja abends raus und ist dann in der Schule, Schulelternbeirat, ist im Verein, dann durchaus einer, der Verantwortung übernehmen will. Ich frage mich immer, wie kriege ich diese Leute? Wie kann ich sie dafür begeistern, so wie du es gerade gesagt hast? Hey, klasse, ich kann jetzt an der Strategie mitwirken. Ich bin jetzt wirklich relevanter, verantwortlicher Bestandteil, wenn sie mir sagen, sie haben überhaupt kein Interesse daran.
Genau. Die Vanessa erinnert sich, wie wir immer wieder geübt haben, positiv emotional aufgeladene Ziele zu definieren, ne, damit die Mitarbeitenden, die diese Zielformulierung als erstes hören, sofort wissen, wow, ja, was ist der Nutzen, ja, was für Vorteile ergeben sich, wenn wir gemeinsam dieses Ziel erreichen. Und das ist schon mal die Kunst, nach dem Motto, wir wollen hier nicht irgendwie dröge oder abstrakte Zielformulierung, sondern die Zielformulierung sollten motivierend sein. Wir sollten, wenn es uns gelingt, die Emotionen unserer Mitarbeitenden ansprechen. Das ist das eine. Das andere ist, und auch da gibt es tolle Berichte aus der Praxis, wir hatten tatsächlich die Befürchtung bei einem mittelständischen Unternehmen nach dem Motto, wenn wir jetzt fragen, welche Mitarbeitenden Lust haben, in den OKR-Projektteams mitzuarbeiten, dann wird sich keiner melden, weil dann alle denken, das ist ja nur mehr Arbeit für mich und da habe ich keine Lust drauf. Aber der OKR-Professor hat gesagt, ich ziehe es auf wie ein Pitch. Ich stelle die strategischen Ziele vor, ja, stell wirklich auch vor, was ist der Mehrwert, wenn wir diese strategischen Ziele generieren. Und dann frage ich mal, wer von euch hat Lust, daran mitzuwirken? Ja, und wir hatten eigentlich nur 7 Leute gebraucht und 95 haben sich aber gemeldet. Nach dem Motto, wow, okay, bin ich gerne dabei. Und ich glaube, es ist eben sehr wichtig, dass wir den Mitarbeitenden dieses Why erläutern können, den Sinn und den Mehrwert. Warum sind die Ziele für uns so wichtig? Und ich denke gerade an die jüngere Generation, für die ist ja diese Why-Frage noch viel wichtiger. Aber ich bin bei dir, es kann gut sein, dass wir vielleicht nicht alle Mitarbeitenden entsprechend gewinnen können. Aber das muss auch nicht sein. Ja? Also es hat niemand gesagt, dass jetzt alle mit OKR arbeiten müssen. Aber tolle Frage, Harald.
Ja, total. Und dieses Menschen verändern sich, Harald, das haben wir in einem anderen Podcast, ich wüsste jetzt auch gar nicht mehr, wo wir es gesagt haben, ne? Aber Menschen verändern sich entweder durch große Schmerzen oder große Ziele, ja. Und und das OKR sagt, hey, formuliert es so, und vor allen Dingen der David immer wieder sagt, formuliert es so, dass es mich irgendwie begeistert, ja.
Genau.
Ne? Da haben wir genau diese psychologische Motivationspsychologie verschränkt mit einem tatsächlichen Tool für Zielerreichung. Und vielleicht zuckt der David, wenn ich sage Tool, weil es ist, aber es ist jetzt, ich hoffe, du verzeihst mir, lieber David.
Als du bist.
Für mich hat das wunderbar zusammengefasst auch, was ich vorhin mit Übersetzung meinte, und mit Übersetzung meine ich tatsächlich, und du sagst es ja auch schon, David, ne, es braucht Menschen, die da drin wissende Botschafter sind, zum einen, ja, und die dann das Thema auch in einer Art aufmachen oder übersetzen, wie zum Beispiel ein Pitch, ja, und sagen, und dann in diesen Moment der Freiwilligkeit reingehen und sagen, was haben wir hier eigentlich für eine Freiwilligkeit, wenn wir damit hingehen? Wunderbar, ganz vielen Dank für Fragen und Beispiel. Hast du, David, ich glaube von dir zu wissen, du hast in vielen Projekten schon OKR und Unternehmen OKR eingeführt. Hast du so eins im Kopf, wo du sagst, boah, da hat es besonders gut funktioniert, weil?
Da gibt es verschiedene Aspekte. Es hat also bei einigen Projekten hat es besonders gut geklappt, weil das Management zu 100% dahinter stand. Ja? Also wenn die Geschäftsführung sagt, wir wollen das, das ist natürlich unheimlich stark für da haben wir eine unheimlich große Umsetzungsstärke. Das Tolle ist aber auch, es kann auch sein, dass das Management erstmal abwarten ist, aber ich habe eine Führungskraft, ja, und diese Führungskraft ist davon überzeugt, und wir machen ein erfolgreiches Pilotprojekt und können dann im zweiten Schritt das Management überzeugen. Also es gibt so viele tolle Erfolgsgeschichten. Ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass man sagt, okay, wir wollen OKR ausprobieren. Und wir nehmen uns auch die Zeit, das heißt, wir schauen erst nach 3-4 Zyklen, ob es tatsächlich uns was gebracht hat oder nicht. Weil die andere Geschichte ist, man führt OKR ein und dann fängt man schon an dem Rahmenwerk anzulegen, um es dann zu verschlimmbessern. Ja? Bestes Beispiel, die Teams sagen, ja, wir haben definiert, wir brauchen mehr Zeit. Ein OKR-Zyklus beträgt jetzt nicht mehr 3 Monate, sondern 6 Monate. Ja, das ist schon so der erste Schritt, um das Ganze zu verwässern. Oder die Teammitglieder sagen, ja, wir haben beschlossen, wir treffen uns nicht mehr wöchentlich zum sogenannten Weekly, sondern wir treffen uns nur noch alle 2 oder 3 Wochen. Ja, das ist nicht optimal, wenn man eigentlich dieses Rahmenwerk, was in sich schon sehr, sehr gut optimiert ist, wenn man dann fängt, da Hand anzulegen. Das ist in der Regel nicht gut. Und für mich ist es wichtig, nach dem Motto, schaut euch gern an, wie es funktioniert, aber gebt euch 2, 3 Zyklen. Dann könnt ihr schauen, wo ihr adaptieren müsst. Ja.
Hm. Ja.
Und wenn da diese Klarheit und auch diese Disziplin besteht, dann wird OKR auch gut funktionieren.
Hm. Ich habe eine Frage, die liegt mir so ein bisschen auf der Zunge. Vielleicht ist es zu persönlich. David, du selber, wann sagst du, das ist eine erfolgreiche OKR-Einführung für mich, David?
Wenn ich weiß, nach einem Jahr ist OKR immer noch im Einsatz, nach dem Motto, das Unternehmen hat die jetzt nicht gesagt, wir haben festgestellt, es ist nichts. Wenn ich von den Führungskräften berichtet bekomme, nach dem Motto, wir machen das und die Mitarbeitenden sind auch davon überzeugt, also nach ungefähr 2, 3 Zyklen, wenn da OKR noch im Einsatz ist und wenn ich bekomme ja laufend Feedbacks von den OKR-Professionals oder auch von den Führungskräften, dann bin ich froh und sage, wow, ja, also das ist jetzt implementiert. Ich glaube, die kritische Schwelle sind tatsächlich diese, sagen wir mal, 3 Zyklen. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man dann eben sagt, okay, nach 3 Zyklen, das ist nichts für uns. Ja, also wenn man diese 3 Zyklen übersteht, dann hat man eigentlich eine gute Chance, dass man noch weiter mit OKR arbeitet.
Wenn ich jetzt zu unseren zuhörenden Menschen hingucke oder Zuschauenden, und jetzt haben wir dich noch bei uns, wenn du nur einen Tipp geben dürftest, ja, und ich wäre jetzt im Mittelstand Mensch, ja, und würde sagen, boah, ich weiß nicht, soll ich mich damit beschäftigen oder nicht? Wenn du mir nur einen Tipp mitgeben könntest, was würdest du mir für einen Tipp geben?
Dann würde ich dir sagen, probier es aus, nimm ein strategisches Ziel. Es kann ein strategisches Unternehmensziel sein, es kann aber auch ein strategisches Ziel aus deinem Verantwortungsbereich, ein strategisches Vertriebsziel, HR-Ziel. Und überleg einfach mal, ist dieses strategische Ziel spezifisch genug? Ist es konkret? Es sollte nämlich kein Evergreen sein, weil das wäre mir nochmal wichtig. Sehr oft werden strategische Ziele als Evergreens formuliert. Evergreens sind Ziele, die grundsätzlich immer Bestand haben. Ja, wer möchte nicht profitabel sein? Wir möchten verschiedene Kunden haben. Und Evergreens, wenn wir an Evergreens arbeiten, werden wir die niemals realisieren können. Ja, und strategische Ziele müssen irgendwann mal auch realisierbar sein. Also wir müssen Haken dran setzen. Und meine Empfehlung ist, also wenn ein spezifisches strategisches Ziel vorhanden ist, es einfach mal auszuprobieren. Nach dem Motto, Mensch, was nehmen wir uns für das nächste Quartal vor? Was sind die? Und da würde ich empfehlen, nur mal mit 1 bis 2 Objectives anzufangen. Ja, was sind die 1 bis 2 Objectives für das nächste Quartal? Was könnten 1 bis 3 Key Results sein, also Messgrößen? Und dann würde ich anfangen. Die Hauptschwierigkeit ist tatsächlich, man nimmt sich zu viel vor. Man startet gleich mit 4 oder 5 Objectives, pro Objectives doch mal mindestens 4 Key Results. Und dann hat man wieder schon, dann stellt man wieder fest, ja, alles kommt ja parallel zum Tagesgeschäft dazu. Man schafft es nicht. Die Frustration ist groß. Deshalb erstmal klein anfangen und dann nach oben skalieren.
Ganz schöne Idee. Harald, welche Frage liegt dir noch auf der Zunge, die weder ich noch du bisher gestellt hätten?
Ihr habt ziemlich ausführlich eine besprochen, die ich sonst gestellt hätte, nämlich woran erkennt man, dass sie es machen? Wann ist David zufrieden und sagt, okay, hier läuft's wirklich?
Und ich mag tatsächlich, das ist nicht abgesprochen mit dir, David, aber ich mag sagen, wer Menschen aus seinem Unternehmen zu OKR-Professionals ausbilden möchte, der ist bei dir in meiner Welt an der besten Adresse. Das habe ich ja an mehreren Stellen schon mal gesagt, dass man da eine gute Standfestigkeit hat. Und immer wenn ich kann und könnte, würde ich tatsächlich sogar dich an meine Seite holen. Ja.
Ja. Ich habe die Bereitschaft signalisiert, Vanessa. Wir haben hier einfach
ja. Ja, wir haben ja ohnehin noch ein bisschen was vor miteinander. Ja, für mich passt das an der Stelle. Mir ging es darum, ich hoffe, wir konnten so ein ganz klein bisschen mal so ein paar von diesen Worten, denen mal so ein bisschen Ton und Sätze geben, die man ganz gut verstehen kann. Für mich bleibt so ein bisschen hängen. OKR ist ein Rahmenwerk ganz nah am menschlichen Verstand und ganz menschlich ja. eigentlich. Ne? Ja. Ja, genau.
Vanessa, stell dir vor, dein Ziel ist es, in einer gewissen Zeit den Gipfel eines Berges zu besteigen und du stehst ganz unten. Was machst du? Du definierst auch deine Etappen und deine Basiscamps, ja, und guckst dann nach dem Motto, wie muss ich gegebenenfalls umplanen? Aber du gehst ja auch Schritt für Schritt vor, um dann zu sagen, hey, ich habe den Gipfel vom K2 erreicht. Das ist vielleicht das Bild, was ich euch mitgeben kann.
Ja,
Basiscamps, ja, das ist das, was wir definieren.
Ja, wunderbar. Das mag ich auch nochmal. Das ist schön, dass wir das noch mit drin haben in unserem Podcast. Lieber David, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier mit uns in den virtuellen Raum gekommen bist, in unserem Podcast mit Gast. Das war's von uns heute, liebe Zuhörende, Zuschauende. Wir freuen uns, dass ihr auch mit dabei wart. Danke für eure Kommentare, die mir ja auch zum Beispiel den Hinweis gegeben haben, hey Vanessa, mach doch am Anfang mal Platz für den Harald, dass der auch Hallo sagen kann. Ja, wir brauchen euch, ja, denn mit euch werden wir hoffentlich auch immer Stück für Stück besser. Und mit unseren tollen Gästen kriegen wir immer wieder ganz tolle Köpfe, Denkende und Wissende mit rein. Lieber David, herzlichen Dank, dass du da warst. Liebe alle, das war der Bobcast mit Gast. Ich mache gleich Platz, dass der Harald auch kurz Tschüss sagen kann. Das habe ich ja gelernt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert, teilt, bewertet. Weiterhin mehr zu David findet ihr auf www.davidtan.de. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ich wollte das immer schon mal sagen können. Und natürlich auch weiterhin unsere Website von mir ist bleibt unternehmerisch und menschlich stark. Da würden wir uns voll freuen. Und jetzt lasse ich das letzte Wort dem Harald.
Ja, von mir ganz, ganz großen Dank, David. Das hat mir sehr geholfen in vielen Denkprozessen, wenn ich mit Menschen in Unternehmen zu tun habe. Dir, Vanessa, natürlich auch, also euch beiden. Für mich war das eine sehr, sehr lehrreiche und konstruktive Zeit. Danke.
Ja, auch ich möchte ganz kurz mich noch bedanken. Liebe Vanessa, lieber Harald, vielen Dank für euer Vertrauen, für die Einladung zu dem tollen Bobcast. Ich war gern bei euch dabei und wünsche euch einfach nur eins, bleibt agil und verwendet den gesunden Menschenverstand.
Tschüss.